11.40 Uhr, Sie hören Radio Oberösterreich am Dienstagvormittag. Wie werden Sie ausschauen, die Autos der Zukunft? Werden Sie uns wie von selbst von A nach B fahren und wir sitzen nur mehr als Passagiere drin? Wird man gar Staus und Autounfälle in Zukunft verhindern können? Woran arbeiten die Forscher der Autoindustrie wirklich? Dazu begrüße ich bei mir im Studio den Geschäftsführer der Firma Audiomobil in Ranshofen, die Elektronik für Autos entwickelt und produziert, Thomas Stottan. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen Nachmittag.
Wird es Sie in naher Zukunft geben, die selbstfahrenden computergesteuerten Autos?
Ja, ich denke, es wird nur eine Zeit dauern. Also die selbstfahrenden Fahrzeuge, da haben wir noch einen breiten Weg vor uns. Jetzt weniger technologisch, sondern eher von den Rahmenbedingungen, sei es rechtlich und politisch.
Also da ist vieles noch zu klären.
Da ist noch vieles zu klären. Ein Beispiel, wenn Sie jetzt ein autonomes Fahrzeug, also ein Fahrzeug, das selbst fährt, wenn das einen Unfall baut, wer hat dann denn tatsächlich den Unfall gebaut? Hat denn der Fahrer, der eigentlich keinen Einfluss mehr hat, hat es der Automobilhersteller, der das Fahrzeug in Umlauf gebracht hat, oder ist die Schuld beim Zulieferer zu suchen, weil irgendeine Sensorik ausgefallen ist? Also da denke ich, das sind noch Dinge, die müssen geklärt werden.
Aber das würde schon funktionieren?
Technisch würde es schon funktionieren. Technisch haben wir schon wesentlich mehr im Petto, als heute sichtbar ist. Aber wie gesagt, die Rahmenbedingungen müssen auch passen.
Das heißt, Sie haben schon ausprobiert, ferngesteuert zu sitzen in einem Auto, das von selbst fährt und Sie nur Zuschauer sind?
Wir haben also auf unserem Testgelände Möglichkeiten, solchen Situationen nachzustellen. Sie haben das vielleicht beobachtet. Es gibt ja da diesen Wettbewerb in den USA, wo also die autonomen Fahrzeuge innerhalb eines simulierten Stadtgebietes zu einem Endpunkt kommen müssen. Das ist natürlich eine sehr aufwendige Aufgabe, aber wo man sich das sehr rasch vorstellen kann, und das wurde ja auch schon ausprobiert und manche Fahrzeuge übernehmen das ja auch heute schon zum Teil, gerade Ausfahrt auf der Autobahn mit Lane-Change-Assistenten und so weiter, Spurwechselassistent auf gut Deutsch und Totwinkelassistenten. Also da gibt's ja alles Mögliche an Sensoriken, die Fahrzeuge auf die eigentliche Spur wieder zurückholen. Da ist man dem autonomen Fahren heute schon sehr, sehr nahe.
Das geht also alles in die gleiche Richtung eigentlich, dass uns das Auto viel mehr abnimmt.
Ja, das Auto nimmt uns viel mehr ab, aber es muss natürlich auch von uns Usern, von uns Anwendern, also von den Autofahrern auch akzeptiert werden. Das heißt, wir kämpfen heute sicher mit einem großen Akzeptanzproblem. Das heißt, die Systeme müssen nachvollziehbar sein. Man muss auch wissen, was das Fahrzeug jetzt sozusagen mit mir macht. Und wenn uns das gelingt, diese Bediensysteme und so weiter so weit zu humanisieren, dass wir Menschen das wieder vernünftig verstehen, was da eigentlich im Hintergrund abläuft, dann werden solche Systeme früher den Weg in den Markt finden.
Das ist natürlich schon die Frage, wollen die Menschen das überhaupt? Will ich das, dass das Auto mit mir fährt und nicht mich mit dem Auto?
Ich denke, es gibt Situationen, wo das autonome Fahren sehr wohl sinnvoll und praktikabel ist. Ich habe schon angesprochen, also zum Beispiel Autobahnen, wenn man große Distanzen überbrücken möchte. Natürlich muss man hier einen klaren Schnitt ziehen, ob ich das jetzt will oder nicht will. Man muss auch die andere Komponente der Sicherheit sehen. Wenn wir mit solchen Systemen die Unfallzahlen schlagartig um 70-80% reduzieren können, allein der volkswirtschaftliche Nutzen daraus, der ist nicht zu verachten. Und die Kunst besteht ja darin, dass wir uns nicht individuell mit einem Auto fortbewegen, sondern dass wir uns generell individuell fortbewegen. Das ist ja die Kunst. Und individuelles Fortbewegen ist nicht zwangsweise mit dem Auto verbunden.
Und diese Autos der Zukunft, heißt das, die werden dann via GPS, via Satelliten gesteuert oder wie funktioniert dann das? Wer sagt dem Auto, wo es mich hinbringen soll?
Da steigen wir jetzt natürlich sehr frontal in das Thema ein. Da muss man ein paar Grundlagen natürlich irgendwo auch mal auf den Punkt bringen. Zum einen brauchen Sie ein sehr, sehr hochwertiges Datenmaterial in Echtzeit. Der Fachbegriff dafür ist XFCD, Extended Floating Car Data, das heißt auf Deutsch Echtzeitdaten, die aus dem Fahrzeug generiert werden. Die müssen mal zur Verfügung stehen in ausreichender Menge. Man spricht hier von Grenzwerten, ca. 10% des Fahrzeugbestandes müsste solche Daten liefern. Interessant ist, dass diese Daten auch genügen, wenn sie anonym sind. Also man braucht hier keine Angst bezüglich Datenschutz haben. Das ist eine Grundlage. Die zweite Grundlage ist natürlich die Infrastruktur. Das heißt, der Gesetzgeber muss uns auch die Möglichkeit geben, in Teilbereichen eine gewisse Autonomie an den Tag zu legen. Und das dritte ist natürlich, dass auch die Angebote seitens der öffentlichen Verkehrsmittel so attraktiviert werden müssen, dass die Anschlüsse passen. Das heißt, wenn Sie jetzt vom individuellen Fahrzeug auf das öffentliche Fahrzeug umsteigen, dann müssen auch diese Zeiten nicht unbedingt das vom Fahrplan her, aber von der Information zur Verfügung stehen. Das heißt, ich muss mich auf diese Information verlassen können.
Also da steckt viel an Know-how dahinter, viel an Forschungsarbeit, an Entwicklungsarbeit. Und warum mein heutiger Gast im Studio in einem Hochsicherheitstrakt arbeitet, das kann man durchaus so sagen, das hören wir gleich in ein paar Minuten. Schön, dass Sie zuhören. Er arbeitet in einem streng überwachten und abgeschirmten Unternehmen. Thomas Dottan, Chef von Audiomobil Elektronik, einem Unternehmen, das Elektronik für Autos entwickelt. Das ist ein echter Hochsicherheitsbetrieb im Innviertel. Warum ist denn das dort so wichtig bei Ihnen?
Ja, es geht natürlich um sehr viel Geld. Das heißt, die Technologien, die wir bei uns entwickeln, bewegen sich so circa 15 bis 20 Jahre vor dem Markt. Das heißt, die Dinge, mit denen wir uns heute beschäftigen, werden die Autofahrer und die Fahrzeugnutzer in ungefähr 15 bis 20 Jahren quasi serienmäßig im Fahrzeug haben.
Echt? Das ist ja furchtbar spannend. Sie wissen schon, was in 20 Jahren sein wird.
Ja, in unserem Bereich würde ich schon fast sagen, ist es leicht als Insider, weil wir natürlich mit einer Branche zu tun haben, die nicht unbedingt die allerschnellste ist. Das heißt, wir haben hier Fahrzeughersteller, die eher in Dekaden denken, was Generationen betrifft. Und wir Elektroniker denken ja eher in Halbjahren. Das heißt, wenn Sie das nehmen, wir müssen im Prinzip alle halbe Jahre die Hälfte unseres Wissens durch Neues ersetzen. Dadurch ist das natürlich für uns schon relativ einfach, da in die Zukunft zu schauen. Aber nichtsdestotrotz arbeiten wir für die unterschiedlichsten Automobilhersteller. Und damit muss man auch aufpassen, dass da nicht irgendwelche Konkurrenzdinge rübergehen, weil es ist ja letztendlich immer die Idee des Kunden. Wir sind ja quasi immer nur Ausführende, auch wenn wir sehr, sehr viel einbringen.
Und wenn jemand auf Betriebsbesuch kommt, auf Werksbesuch, dann wird alles verhängt mit Tüchern oder wie funktioniert das?
Ja, das erzeugt ziemlich Stress bei uns. Wir haben ein eigenes hermetisch abgeschlossenes Testgelände, wo man auch wirklich mit den Fahrzeugen unter Realbedingungen fahren kann. Das ist nicht ganz trivial, das Sicht- und Gehörmäßig abzudichten. Und wir haben natürlich auch die Labors im Haus. Also wenn jemand irgendwo mit Foto- oder Filmgeräten kommt, dann wird es da ein bisschen schwierig. Normalerweise muss man das abgeben, außer es lässt sich das eine oder andere Fernsehteam nicht abwimmeln, dann müssen wir halt die Dinge alle verstecken und verhängen und halt nur die Leute nur in einem schmalen Korridor bewegen lassen.
Ein Hochsicherheitsunternehmen, das da in Ranshofen seinen Standort hat, bei uns in Oberösterreich. Wo forschen Sie denn derzeit? Was sind die Schwerpunkte der Arbeit?
Wir haben im Prinzip zwei Schwerpunkte. Das eine ist das Thema Human-Machine Interaction, auf Deutsch die Wechselwirkung zwischen dem Mensch und der Maschine, also Bediensysteme. Und das zweite große Kapitel ist das Thema Connected Car, das heißt die Fahrzeuge miteinander zu vernetzen. Das ist diese ganze Thematik rund um Car2X, also Auto zur Infrastruktur zu vernetzen und umgekehrt die Infrastruktur mit dem Auto und die Autos untereinander. Also hat das mit Funksystemen und so weiter zu tun, eine hochspannende Geschichte.
Das würde bedeuten, Sie haben es zuvor schon angesprochen, dass es weniger Staus gibt, wenn das zum Beispiel weit verbreitet ist, dass diese Autos selber fahren, dass das vernetzt ist, dass es weniger Unfälle geben wird. Glauben Sie, wie lange wird denn das dauern, bis sich das durchsetzt, flächendeckend?
Die Kennzahl, von der man hier spricht, sind, wie gesagt, ungefähr 10% des Fahrzeugbestandes. Wenn es uns gelingt, 10% des Fahrzeugbestandes in einer Region entsprechend zu vernetzen, dann haben wir in dieser Region Effekte zu erwarten in der Größenordnung von 25% oder mehr. Das heißt, in Zahlen gesprochen, wenn Sie heute ein Fahrzeug haben, das 8 Liter Sprit braucht, dann würde dieses gleiche Fahrzeug in dieser Region nur mehr noch 6 Liter Sprit brauchen. Das wäre also der Effekt, der hier kurzfristig und zeitnah zu erzielen wäre.
Werden die Autos echte Alleskönner?
Ja und nein. Es wird natürlich auch Nischen geben. Ich denke, es wird auch in 15, 20 Jahren sowas wie ein Ferrari und so weiter geben. Diese Fahrzeuge fallen jetzt aber in der Gesamtbetrachtung nicht wirklich ins Gewicht. Ich denke, es wird eher in eine andere Richtung gehen. Wir müssen über den intermodalen Verkehr nachdenken. Das heißt, die unterschiedlichen Verkehrsträger, und da ist das Auto nur ein Teil davon, miteinander zu vernetzen. Und wenn ein Auto da teilnehmen will an diesem Gesamtverkehrssystem, dann braucht es eine gewisse Basisausstattung. An dem wird es nicht vorbeikommen. Ob das dann gleich ein Alleskönner sein muss, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber diese Basisvernetzungstechnologie, die wird jedes Fahrzeug haben müssen. In Europa gibt es dazu auch eine Gesetzgebung, die ab 2015 greift. Das heißt, ab 2015 sind alle Neufahrzeuge mit diesen Systemen auszustatten, sonst sind sie nicht zulassungsfähig.
Jetzt gibt's auf der einen Seite diese modernen Entwicklungen, die Sie angesprochen haben, vom unter Anführungszeichen selbstfahrenden Auto, wo ich nur mehr Passagier bin. Auf der anderen Seite wird die Technik natürlich dadurch in den Autos immer mehr. Lenkt das nicht furchtbar ab, wenn ich da verschiedenste Dinge habe, wie DVD-Player, wo es ja mittlerweile auch schon gibt, MP3-Player, den ich anschließen kann, dort ein Display, da ein Display, eine Anzeige, dieses und jenes. Das lenkt doch vom eigentlichen Sinn des Fahrens, also vom Straßenverkehr, total ab, oder nicht?
Ja, danke für die Frage. Das ist mein Lieblingsthema. Wir müssen natürlich da weg von diesen Themen. Das heißt, die Kunst von uns Ingenieuren besteht darin, Hightech ins Fahrzeug zu bringen, aber nicht so, dass Sie es als Fahrer oder als Nutzer merken. Ich bringe ein, zwei kleine Beispiele. Ich nehme das Thema Scheibenwischer, wenn das entsprechend funktioniert, mit der Wischwaschautomatik und so weiter und so fort. Warum sollten Sie den Scheibenwischer ständig betätigen müssen? Die Sensoren gibt es dafür. Es ist auch da noch einiges an Potenzial drinnen, damit das ordentlich funktioniert. Oder Thema Tagfahrlicht. Warum brauche ich einen Lichtschalter für das Licht am Tag, wenn das irgendwo sinnvoll ist und man das energiebilanztechnisch sauber auf die Reihe kriegt, kann sich doch das Licht automatisch einschalten. Oder die Klimatisierung, Sitzklimatisierung. Sie haben heute in einem hochwertig ausgestatteten Fahrzeug eine Sitzbelüftung, eine Sitzheizung, eine Sitzmassage. Also drei verschiedene Systeme, drei verschiedene Knöpfe mit 6, 7 verschiedenen Stufen. Wozu? Wenn Sie Ihr Wohlbefinden und so weiter mal eingestellt haben, wenn Sie es mal gefunden haben, warum muss ich das alles immer alles extra aktivieren? Also hier geht es darum, solche Systeme eine hohe Akzeptanz zu bekommen, dass der User, der Autofahrer das gerne verwendet und nutzt und dem System auch vertraut. Dann kann ich es verschwinden lassen und brauche dafür keine Knöpfe, keine Bedienung und dann habe ich auch keine Ablenkung.
Sie merken schon, das ist wirklich ein hochspannendes Thema, das uns heute beschäftigt in der Radio Oberösterreich Mittagszeit. Und gleich nach 12 werfen wir einen Blick in das Cockpit, wie es in 20 Jahren, in 30 Jahren ausschauen könnte in unseren Autos. Seien Sie gespannt.
Radio Oberösterreich. Im Gespräch. Radio Oberösterreich zur Mittagszeit mit Günther Madlberger.
Mahlzeit Oberösterreich, schön, dass Sie zuhören an diesem Dienstag mit einem futuristischen Thema bei uns. Es geht um die Autos der Zukunft, warum die möglicherweise Lenkräder besitzen werden, die alles Mögliche können und die man auch abnehmen kann. Das hören Sie gleich in ein paar Minuten. Sie hören die Radio Oberösterreich Mittagszeit heute am Dienstag um 11 nach 12. Internet, Telefon, Navigation, Unterhaltungselektronik, all das hat längst in den modernen Autos Einzug gehalten. Thomas Stottern, Chef von Audiomobil Elektronik in Ranshofen, ist mein Gast im Studio. Ein oberösterreichisches Unternehmen, das Elektronik für Autos der Zukunft entwickelt. Jetzt denke ich mir als Laie, je mehr Elektronik drinsteckt, umso anfälliger wird das Ganze. Ist das wirklich so?
Nein, man muss es nur von der richtigen Seite her betrachten. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Ein Sechszylindermotor, ein moderner, besteht aus ungefähr 350 Einzelteilen. Damit natürlich auch von der Zulieferseite mit ca. 70 Zulieferern, aus der Zulieferseite 350 Gefahrenpotenziale. Ein modernes Autoradio besteht aus 720 Einzelteilen und bis zu 150 Vorlieferanten. Dass da systembedingt mehr ausfallen kann als bei einem Sechszylindermotor, ist systembedingt klar. Tatsache ist aber, dass wir gleiche Ausfallquoten haben, das heißt, wir sind unterm Strich besser als die konventionellen mechanischen Teile. Und ein anderes Beispiel aus der Luftfahrt, man fliegt schon seit Jahrzehnten fly-by-wire, das heißt, da gibt es schon lange keine Seilzüge und so weiter. Also wenn das alles so anfällig wäre, würden ständig die Flieger runterfallen und das tun sie ja Gott sei Dank nicht.
Werden wir uns mit dem Auto der Zukunft auch unterhalten können, so wie beim Knight Rider?
Ja, der Knight Rider ist natürlich ein, würde ich jetzt mal sagen, technologisch eher banales System. Für uns nicht mehr so spannend, den haben wir schon ein bisschen überholt. Der Trick nicht darin besteht, nur einen Dialog akustisch zu führen, also Spracheinausgabe, sondern die Kunst besteht ja darin, alle Sinne, die wir so gewöhnt sind, einzusetzen. Das heißt, es ist eine Kombination aus Sprachsteuerung, aus Haptik, also sprich Greifen, aus visueller Quittierung, vielleicht auch in Zukunft Düfte, Auch das ist etwas, wo wir zum Beispiel Gefahrenmomente und so weiter sehr, sehr schön signalisieren könnten. Also die Kunst besteht darin, das Fahrzeug, ich nenne das immer so gerne, zu humanisieren. Das heißt, die Technik sollte nicht als Technik erkennbar sein, sondern als quasi Partner, auf den ich mich verlassen kann.
Das hört sich ein bisschen so an, wie dass da nicht 10, 20, 30 Knöpfe dann im Cockpit sein werden. Wie wird's denn ausschauen in Zukunft in unseren Autos?
Ja, wir arbeiten da an mehreren Ansätzen. Also ein Ansatz ist sehr, sehr visionär, wo wir gar keine Schalter mehr haben. Aha. Also wir tüfteln gerade auch an Systemen, wo wir keine Tasten und so weiter mehr haben, wo wir quasi nur noch Art Flächen nutzen und riesige Anzeigesysteme. Das ist aber technologisch noch nicht so greifbar heute. Vor allem, wenn man die Temperaturbereiche im Auto berücksichtigen muss. Die Systeme müssen nur von minus 40 bis plus 85 Grad problemlos funktionieren. Aber wir haben natürlich jetzt schon mal den Weg beschritten und uns wissenschaftlich gemeinsam mit dem Christian-Doppler-Labor, das sich für diese Bediensysteme spezialisiert hat, auseinandergesetzt. Und da haben wir eine Erkenntnis, die heißt drei Bedienwelten. Sprich, es wird einen Arbeitsplatz oder einen Nutzerplatz für den Fahrer geben, einen für den Beifahrer und die Passagierwelt, also quasi im Frontbereich, kriegen eigene Bediensysteme.
Das heißt, gibt es das Lenkrad noch in der herkömmlichen Form?
Es wird vielleicht rund sein oder auch nicht, das ist noch nicht so ganz sicher, aber sowas Ähnliches wie ein Lenkrad wird es geben, also den Joystick, das sehen wir nicht so gute Chancen, weil einfach die Rückmeldung nicht so ist, wie wir es gewohnt sind vom Lenkrad. Aber es wird ein Lenkrad geben. Wir arbeiten ja an solchen Systemen, wo wir versuchen, alles auf den Fahrer hin zu konzentrieren, was den Fahrer-Nutzarbeitsplatz betrifft, also sprich Tacho, Klimatisierung, Radio, Navigation und. Und mit dem gehen wir jetzt ganz konkret wirklich ins Lenkrad. Das heißt, Sie haben keine Kombi-Instrumente mehr, Sie haben keinen Tacho mehr, Sie haben keine Schalter mehr irgendwo verstreut im Auto, sondern Sie haben beide Hände am Lenkrad und können von dort alles bedienen.
Wie bei der Formel 1, die haben ja auch allerhand drauf auf den Lenkrädern.
Ja, sehr, sehr guter und sehr schöner Vergleich. Auch etwas, was Sie vielleicht beobachten können, ist ein bisschen ein Selbsttest. Der Formel 1-Fahrer, der hat eine Fülle von Einstellmöglichkeiten, die nutzt er hauptsächlich auf der Geraden. Wenn er in die Kurve fährt, nutzt er das alles nicht. Und aus der Erkenntnis heraus, aus der Beobachtung heraus, haben auch wir ein Bediensystem jetzt in der Entwicklung, das es uns ermöglicht, alles vom Lenkrad aus zu bedienen. Wenn man geradeaus fährt und weniger Verkehr ist, ein bisschen mehr. Wenn man in die Kurve fährt oder abgelenkt wird, entsprechend weniger.
Und der Formel-1-Fahrer, der kann ja das Lenkrad auch abnehmen, soweit ich weiß. Auch daran arbeiten Sie, was soll das bringen?
Das Lenkrad, von dem ich spreche, wir nennen das intelligente Lenkrad. Es wird voraussichtlich Ende 2013, Anfang 2014 erstmalig jetzt in einem Serienfahrzeug kommen. Da haben wir auch die Idee, das Lenkrad abnehmbar zu machen, um zum Beispiel die Fahrzeugbedienung und die Eigenschaften quasi an einer Art Playstation zu Hause zu üben. Das heißt, das muss man im Straßenverkehr machen. Man kann auch die Konfiguration des Lenkrads dann quasi am Arbeitsplatz machen und kann mir das dann so einstellen, wie ich das gerne hätte und muss das nicht während der Fahrt machen. Nimm das dann mit, steck's ins Auto und kann das dann so bedienen, wie ich es quasi im Trockentraining simuliert habe.
Puh, klingt sehr gewagt.
Ja, aber ich denke, es ist ein großer Beitrag auch Richtung Verkehrssicherheit. Ein großer Teil der Unfälle, zumindest der kleinen Blechschäden, passiert halt einfach durch diese Ablenkungen. Wir wissen, dass allein Radiosender einstellen oder eine Gesprächsverbindung aufbauen fürs Telefon bis zu 800 Meter Blindflug verursacht. Wurde jetzt von der Universität festgestellt. Bei 130 km/h fahren sie quasi 800 Meter blind, wir alle. Und dem kann man natürlich mit solchen Systemen massiv dagegen wirken.
Also zusammengefasst sei gesagt, Sie sind der Meinung, dass die zu viele Technik nicht ablenkt. Nein, sie soll dafür da sein, um wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren und den Autolenkern viel Unnötiges abzunehmen, ganz einfach, das ist wichtig.
Genau, also wirklich nur das zur Verfügung stellen, was man braucht. Alles andere sollte, wenn möglich, in einem gewissen automatisierten Prozess ablaufen. Aber es muss immer nachvollziehbar sein. Das heißt, man muss zu diesen Systemen Vertrauen gewinnen. Das wird die Aufgabe der Zukunft sein.
Gerade wenn ich an dieses intelligente Lenkrad denke, das Sie uns da gerade geschildert haben, werden wir uns das wirklich leisten können?
Das denke ich schon. Nehmen Sie mal das Beispiel in der Elektronik her. Sie kriegen in 6 Monaten den doppelten Speicherplatz zum halben Preis. Also ein Paradebeispiel, wie die Elektronik hier einer gewissen Inflation unterliegt, wesentlich stärker als der Maschinenbau. Das heißt, die Systeme werden immer billiger. Und wenn ich jetzt das Lenkrad hernehme, dann war eines der Entwicklungsziele weniger Komponenten, weniger Teile, weniger Werkzeuge. Das heißt, die ganze Fahrzeugentwicklung und Konstruktion ist damit günstiger. Und weniger Komponenten heißt natürlich auch, dass das ganze System von der Teilevielfalt auch weniger ist und damit billiger wird.
Welche Auswirkungen wird diese moderne Elektronik auf den Sprit haben?
Der Sprit ist etwas, das in unserem Verständnis der Mobilität eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt, weil es für uns unabhängig ist oder nicht wichtig ist, welchen Treibstoff wir verwenden. In unserer Welt, wir nennen das Mobilität 3.0, ist es wichtig, die unterschiedlichen Verkehrsträger intelligent nutzen zu können. Das heißt Intermodalität, das ist sozusagen das Zauberwort. Und da wird es eher wichtiger sein, welche Energie steht an welchem Platz, in welcher Form zur Verfügung. Das kann Sprit sein, das kann Strom sein, das kann Gas sein, also das kann Dieselbenzin. Das ist eigentlich sekundär. Das, was am geeignetsten ist, muss genutzt werden.
Hier wird also an der Logistik sozusagen gearbeitet und nicht so sehr an dem, das ist ein anderer Bereich, dann ganz einfach, mit welchem Antriebsmittel wir fahren werden.
Genau, die Logistik, das ist aber die Kunst, das dem Fahrzeughalter und dem Fahrzeugnutzer intelligent zur Verfügung zu stellen. Hier sind enorme Einsparungspotenziale bis hin zu ganzen Regionen, die vielleicht irgendwo mal sehr rasch rein elektrisch fahren können, weil sie die Reichweiten nicht brauchen. Ich bringe Ihnen noch schnell ein Beispiel. 12% des gesamten europäischen Fahrzeugbestandes, also das sind rund 300 Millionen Fahrzeuge aktuell, 12% dieses Fahrzeugbestandes fährt im ganzen Autoleben nie weiter als 50 Kilometer am Stück. Also für diese 12%, das sind knappe 40 Millionen Fahrzeuge, ist das Thema Reichweite eher obsolet. Da könnte man mit dem heutigen Elektrofahrzeugreichweiten locker zurechtkommen.
Was würden Sie sich von den Rahmenbedingungen her wünschen, dass all das, was Sie bereits entwickelt haben und noch entwickeln werden, auch zum Einsatz kommt auf den Straßen in Oberösterreich?
Ich denke, dass wir hier in Oberösterreich, in Österreich und speziell in Oberösterreich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Das heißt, das Wissen, das Know-how über diese Technologien ist vorhanden, an den universitären Einrichtungen, auch bei den Firmen. Es wäre halt schön, und das wird auch von den Universitäten und den Wissenschaftlern immer wieder gefordert, eine entsprechende Referenzregion zu kriegen, wo wir diese 10% Fahrzeugbestand mal wirklich im Realbetrieb haben. Das wäre ein Wettbewerbsvorteil für Österreich und speziell für Oberösterreich. Es gibt ja schon die Rahmenbedingungen in Form der ITS Region West. Also das wäre ein Wunsch, den man vielleicht mal mit dem Christkind losschicken kann. Das wäre jedenfalls für uns Unternehmen ein sehr, sehr großer Wettbewerbsvorteil im internationalen Vergleich.
Thomas Stotterns, Chef von Audiomobil Elektronik in Ranshofen, heute mein Gast im Studio. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für den Besuch, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Letzte kurze Frage, müssen Sie noch Eis kratzen bei den Autos, die Sie ausprobieren?
Nein, muss ich nicht. Das haben wir schon beseitigt, das Problem. Und ich wünsche allen, die jetzt bei den furchtbaren Bedingungen unterwegs sind, eine gute Fahrt und nutzen Sie die Assistenzsysteme, sie funktionieren.
Dankeschön, alles Gute.